In dem Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, hören wir hinein in ein Gespräch, das Jesus mit einer Frau aus Samarien führt. Es ist aufgeschrieben in Johannes 4. Die Frau spricht zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten muss. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus war kein Christ. Er war Jude. Und er ist es immer noch. In der Offenbarung an Johannes erscheint er nicht als deutscher Adler oder Berliner Bär, sondern als der Löwe aus dem Stamm Juda. Und die Angehörigen des Stammes Juda, genau das sind die Juden. Jesus war kein Christ, sondern der Christus und als solcher Jude. Und Christen, die auf dem Boden der Bibel stehen, glauben tatsächlich an einen Juden, der sie zu dem Gott Israels und damit zu dem einzig wahren Gott führt. Möglicherweise lösen solche Sätze in ihnen so etwas wie einen inneren Widerwillen aus. Wo könnte der herkommen? Davon, dass ich etwas Falsches sage? Oder davon, dass die Wahrheit auf Widerstand stößt? Haben sich in das, was wir christlicher Glaube nennen, möglicherweise Dinge eingemischt, die gar nicht aus der Bibel kommen? Und sind dafür womöglich ursprünglich biblische Bestandteile verloren gegangen? Vielleicht unterscheiden wir uns ja darin gar nicht so sehr von den Samaritanern, den Gläubigen in Samarien. Die Samaritaner oder Samariter damals, oder sie waren und sind heute noch, es gibt sie noch, sind also Nachkommen von Assyrern, die in Nordisrael angesiedelt wurden und die sich mit übrig gebliebenen Israeliten der 10 Nordstämme vermengt haben. Und so entstand eine Art Mischreligion aus Judentum und Heidentum. Die Samaritaner haben die Tora, die 5 Bücher Mose, als heilige Schrift übernommen. Sie glauben an den Gott Israels. Aber sie behielten auch Dinge aus dem Heidentum bei. Auf dem Berg Gerizim hatten sie ihren eigenen Tempel errichtet. Und dieser Berg spielt in der Bibel als Berg des Segens durchaus eine wichtige Rolle. Zur Zeit des Neuen Testamentes war der samaritanische Tempel schon wieder zerstört. Der Gerizim diente ihnen aber weiter als Gebetsberg. Und noch heute feiern die Samaritaner, es gibt einige hundert, auf ihn, auf diesem Berg Gerizim, das Passafest und die anderen biblischen Feste. Soweit einiges zu den Samaritanern. Der christliche Glaube war am Anfang eine rein innerjüdische Angelegenheit auf dem Boden der Bibel. Und so war er auch im hebräischen Denken verwurzelt. Dann kamen Menschen aus den nichtjüdischen Völkern hinzu. So hatte es Jesus ja auch angekündigt und gewollt. Die Heidenchristen bildeten bald die Mehrheit. Die Verbindung zum Judentum lockerte sich, bestand aber weiter. Im 4. Jahrhundert dann etablierte sich der christliche Glaube gesellschaftlich. Er wurde geduldet, dann gefördert und schließlich zur Staatsreligion erhoben. Zur Ausbreitung des christlichen Glaubens war man so nicht mehr auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen, sondern konnte auf menschliche Macht und Methoden, sogar auf militärische und staatliche Gewalt zurückgreifen. Das bewirkte logischerweise eine innere Aushöhlung und Verflachung des christlichen Glaubens. Und die Verbindung zum Judentum wurde richtiggehend gekappt. Also, biblische Feste durften nicht mehr gefeiert werden. Stattdessen wurden ursprünglich heidnische Festtage mit christlichen Inhalten aufgefüllt. Kaiser Konstantin, der zeitlebens ein Anhänger des Sonnenkultes war und blieb, führte den Tag, der der Sonne geweiht war, als Ruhetag ein. Christen wurde das Halten des Sabbats verboten. Das war noch weit verbreitet, aber es wurde verboten bei Kirchenausschluss und harten Strafen. Die innere Ausrichtung auf Jerusalem wurde durch Rom ersetzt. Auf heidnische Heiligtümer setzte man Kirchen und deren Architektur übernahm man von römischen Kaufhäusern. Die meisten sitzen heute auf der Empore, auf den Emporen. Emporos ist der Kaufmann im Griechischen. Es war ursprünglich das Kaufhaus, was wir heute als Kirchen so gebaut haben. Die Mäntel und Uniformen von Staatsbeamten wurden zu geistlichen Gewändern. Die hierarchische Ordnung des damaligen Staates wurde von der Kirche übernommen, ebenso die Titel heidnischer Priester. Das hebräische Denken ging verloren. Und stattdessen dachte man in den Kategorien der griechischen Philosophie und entwickelte so die christlichen Dogmen. Auch gewisse heidnische Lehren und Praktiken wurden verchristlicht und so manches aus heidnischen Kulten übernommen bzw. beibehalten. Ohne dass uns das heute überhaupt noch bewusst ist, verstehen wir heute manches in unserem Glauben eher von ähnlichen heidnischen Kulten und Philosophien her als vom Judentum und damit von der Bibel her. Alles Jüdische und die Juden selbst wurden von der Kirche ab dem 4. Jahrhundert zu Feinden erklärt und verfolgt. So hat man sich nicht nur von der Wurzel getrennt, sondern sie auch noch bekämpft. Und dabei müssten wir vielleicht wissen, ein Baum, der von der Wurzel getrennt ist, taugt nur noch zu Dekorationszwecken, aber er kann keine Frucht mehr bringen. Könnte es sein, dass wir auf diese Weise sozusagen den Ölbaum durch den Weihnachtsbaum ersetzt haben? Vieles jedenfalls, was uns heute im christlichen Glauben selbstverständlich ist oder für viele sogar das Wesentliche des Glaubens ausmacht, kommt aus ganz anderen Quellen als aus der Bibel. Ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist. Ich denke, dass Gott uns da durchaus eine gewisse Freiheit gibt. Ich behaupte auch nicht, dass im Judentum alles richtig wäre oder in Ordnung wäre. Überhaupt nicht. Schon zur Zeit von Jesus gab es gravierende Fehlentwicklungen, die Jesus ja schonungslos angegriffen und kritisiert hat. Und auch im heutigen Judentum gibt es sehr problematische und sogar finstere Seiten. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Und da ist wohl nicht nur manches Fremde hinzugekommen, sondern ebenso manches Ursprüngliche verloren gegangen. Für die ersten Christen war zum Beispiel das, was wir das Alte Testament nennen, die alleinige Bibel. So wie für Jesus auch. Neues Testament gab es nämlich noch gar nicht. Heute dagegen können viele Christen mit den ersten drei Vierteln der Bibel überhaupt nichts mehr anfangen. Sie haben keine Beziehung mehr dazu. Und sie wissen auch nicht mehr, dass die Bibel einschließlich des Neuen Testaments da durch und durch jüdisches Buch ist. Das hebräische Denken, das der Bibel zugrunde liegt, ist uns fremd geworden. Wie will man sie dann angemessen verstehen und auslegen? Wie soll das funktionieren? Es könnte sein, dass unser Glaube mit dem der Samaritaner mehr Ähnlichkeit hat, als wir ahnen oder wahrhaben wollen. Es hat sich da wohl einiges vermischt und einiges ging verloren. Natürlich glauben wir an den Gott der Bibel, glauben wir an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Aber könnte es sein, dass uns der eine Gott des Alten wie des Neuen Testamentes doch in gewisser Weise ein Stück fremd geworden ist oder wir ihn und seinen Sohn und seinen Geist verfremdet haben? Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil, die Rettung ist aus den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Könnte es sein, dass Jesus das nicht nur dieser samaritischen Frau am Brunnen, sondern auch uns in der Kirche sagen muss und sagt, das Heil kommt von den Juden. Dort ist die Wurzel, dort ist die Quelle. Nochmal, wie geht's Ihnen mit diesem Satz? Das Heil kommt von den Juden. Begehrt da etwas in Ihnen dagegen auf? Oder hören Sie das mit einem dankbaren Ja? Ja. Und wir dürfen durch Jesus Christus nun auch zum Volk Gottes und zu dem Gott Israels gehören. Als Gott Israels ist er der Gott der Welt, der einzige Gott, an den auch wir glauben dürfen. Müssen wir deswegen wieder Juden werden oder wie Juden leben? Nein, ganz bestimmt und ganz sicher nicht. Da ist die Bibel ganz klar. Aber den Juden und Israel gebührt unsere Wertschätzung als Gottes ersterwähltes und erstgeliebtes Volk. Und wer durch den Glauben an Jesus wirklich Verbindung zu dem Gott Israels hat, der weiß sich auch tief im Herzen mit dem Volk Israel verbunden. Wer dem Juden Jesus vertraut, wer an den jüdischen Messias Jeschua, so sagte man damals eigentlich, wer an den jüdischen Messias Jeschua glaubt, der auch unser Messias ist, der weiß sich auch mit seinen geringsten jüdischen Brüdern und Schwestern verbunden. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das sollten wir auch mal so hören, was ihr einem dieser geringsten jüdischen Brüder von mir getan habt. Das habt ihr mir getan. Und wer wirklich den Geist Gottes empfangen hat, der Geist von Jesus ist, der wird in seinem Herzen eine tiefe Liebe zu Israel finden. Geht eigentlich gar nicht anders. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Da ist kein Platz für Hochmut, sondern nur für tiefe, tiefe Dankbarkeit. Und wir sollten wieder Anschluss an die Wurzel suchen. Also zum Beispiel die ganze Bibel lesen und lieben. Und nicht nur das letzte Viertel. Und wieder hebräisches, biblisches Denken lernen. Wer die Bibel ohne die Juden verstehen will, der versteht sie falsch. Wer die Bibel ohne Jesus verstehen will, der versteht sie unvollständig. Auch das muss gesagt werden. Das Heil kommt von den Juden, durch den Juden Jesus, Gottes Sohn, zu uns. Es könnte übrigens durchaus sein, dass es einige unserer jetzigen christlichen Lehrsätze, unserer Dogmen, nicht bis in den Himmel schaffen. Ich bin mal gespannt. Auf alle Fälle brauchen wir diese ständige Suche und Neuausrichtung. Was steht wirklich in der Bibel? Was ist biblisch und was nicht? Auch bei unserem Glauben. Was entspricht biblischem Denken und was nicht? Die Trennung vom Judentum war die Urspaltung der Christenheit. Und diese Urspaltung hat wohl alle anderen Trennungen und Spaltungen nach sich gezogen. Und wenn wir zum Beispiel Taufe und Abendmahl stärker von ihrem jüdischen Hintergrund her verstehen würden, dann würden wir uns deswegen nicht mehr so streiten und trennen, wie das heute bei uns Praxis ist. Und außerdem ist es ganz tief im Judentum verankert, dass es für keine Bibelstelle nur eine einzige gültige Auslegung gibt, sondern mindestens zwei, oft viel mehr. Alles andere wäre der Tora, das wäre dem Reichtum des Wortes Gottes überhaupt nicht angemessen. Und Dogmatik, also dass man biblische Lehre in ein System presst und fromme Lehren daraus entwickelt, das ist im Judentum verboten, das gibt's dort gar nicht. Allein diese Einsichten könnten sehr viel Streit und Spaltungen verhindern. Aber es geht im Kern um noch etwas viel Größeres und Wichtigeres. Es geht in diesem Abschnitt, den wir gehört haben, um die angemessene Verehrung Gottes. Es geht um Anbetung. Vermutlich haben wir es alle nicht registriert, aber 10-mal kommt das Verb anbeten in diesen wenigen Versen vor. 10-mal anbeten, das heißt vor einem Herrscher oder vor Gott niederfallen, die Stirn mit dem Boden berühren und jemanden so verehren. Das ist Anbetung. Nicht zu frommer Musik tanzen. Wie kann ich Gott angemessen verehren und anbeten, fragt die Frau. Und auch im Neuen Testament liegt übrigens der Schwerpunkt auf dem Gebet zu Gott, dem Vater. Der Schwerpunkt liegt auf der Anbetung Gottes, des Vaters. Es wird nur ganz wenig zu Jesus gebetet. Die meisten Gebete sind an Gott, den Vater, gerichtet. Und da sagt Jesus etwas sehr Befreiendes und Herausforderndes. Es kommt nicht auf Äußerlichkeiten und Volkszugehörigkeit an, gar nicht, sondern das Innere muss stimmen. Ob auf dem Gerizim oder in Jerusalem, ob Jude, Samaritaner oder Christ aus den Völkern der Welt, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Befreiend, vergiss Äußerlichkeiten wie Herkunft, Volkszugehörigkeit, Traditionen oder welcher Kirche oder Gemeinschaft du angehörst und welche Kirche und Gemeinschaft nun die richtige ist oder die richtigere oder die allerrichtigste. Gott sucht seine Anbeter überall und er will sie von überall her. Und herausfordernd, so wie du von Natur aus bist, kannst du Gott gar nicht anbeten. Menschliches bringt nur Menschliches hervor, erklärt Jesus ein Kapitel vorher in Johannes 3. Nur der Geist bringt Geistliches hervor. Gott ist Geist. Und wenn du ihm begegnen willst auf seiner Ebene, dann geht das nur auf der Ebene des Geistes, wo der Heilige Geist wirkt. Dazu musst du von Neuem, von oben her, von Gott her geboren sein und seinen Geist empfangen haben, sodass dein Geist erweckt und lebendig ist. Und dann hast du ein Empfangs- und ein Sendeorgan, durch das du mit Gott kommunizieren kannst und durch das du ihn angemessen verehren und anbeten kannst. So ist es echt. Und echt sein, das bedeutet Wahrheit im Hebräischen. Echt, wirklich. Dazu gehört dann auch Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Transparent und auch Glaube und Treue. Ist alles in dem Begriff Wahrheit drin. Zuerst brauchst du Jesus, den Christus, den Messias. Wenn du ihn hast, dann kommst du auch in die richtige Gottesbeziehung. Und wer Gott tatsächlich im Geist und in der Wahrheit anbetet und so mit ihm im Innersten verbunden ist, und ihn über alles ehrt, dem wird von innen her dann auch alles Nötige klar. Dem wird von innen her alles Nötige klar über Gottes Wege zu uns Menschen und mit uns Menschen. Dann wird das auch mit Israel und seiner bleibenden Bedeutung von innen her klar. Wer Gott, den Vater, im Geist und in der Wahrheit anbetet, wird durch den Geist die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit über Gott, über sein Volk Israel, über die Gemeinde und auch die Wahrheit über sich selbst. Und die Wahrheit macht frei. Dafür kam Jesus. Und durch ihn kommt das Heil von den Juden zu uns. Ist das schon angekommen? Wir beten. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus beten wir dich an. Die Tiefe deiner Weisheit ist unerforschlich. Wer kann dich erkennen? Nur dein Geist kann deine Tiefen erforschen. Wer hat dir etwas gegeben, dass du es ihm wiedergeben und ihn belohnen müsstest? Wer kann etwas bei dir verdienen? Von dir, durch dich und zu dir sind alle Dinge, das ganze All. Dir sei alle Ehre zu allen Zeiten. Alles wird sich erfüllen, was du in deinem Wort angekündigt hast, in der Tora, durch die Propheten, in den Psalmen, durch deinen Sohn Jesus, den Christus und durch die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes. Hilf uns durch deinen Geist, dich und deine Wege zu erkennen. Erbarme dich über uns, wo wir dir und deinem Wort davongelaufen sind und unserem eigenen Denken und Gutdünken gefolgt sind. Befreie uns, wo wir finsteren Lehren verfallen sind. Befreie uns von den Mächten des Antisemitismus, die unter vielerlei Gestalt und Tarnung in unserem Herzen und in den Gemeinden und Kirchen ihr Unwesen treiben. Und segne dein auserwähltes und erstgeliebtes Volk Israel. Sammle es weiter und stelle es wieder her, im Äußeren wie im Inneren, dass sie dich neu suchen und finden. Wir erbitten Frieden für Jerusalem. Es möge gut gehen denen, die dich lieben. Gib der Regierung Durchblick und Gehorsam deinem Wort gegenüber. und erbarme dich der umliegenden Völker. Segne alle Bemühungen, dein Volk zu trösten, zu ermutigen und zu unterstützen. Segne du die Israel-Werke. Zeig uns, was wir tun können und sollen. Und lass die Zeit bald anbrechen, wo unter einem Hirten eine Herde sein wird. Dir zur Ehre. Amen.